es ist spannend, in diesen Tagen zu leben. Und ihr merkt das auch, ja, das ist eine gewisse Spannung, die wir sehen in den Nachrichten, wir sehen sie einfach auch in unserem Umfeld. Aber es ist wichtig, dass wir uns versammeln. Und ich freue mich so sehr, dass wir heute so zahlreich versammelt sind. Und ich grüße euch. Danke für die einleitenden Worte, Sigi. Es ist spannend, ja. Er brachte dieses Wort wachet mit. Und das ist heute genau mein Thema. Ich weiß nicht, ob er das gewusst hat. Wir sprechen uns nicht ab. Genial. Finde ich echt genial. Super. Ja, das hat Jesus gesagt, wachet, ne? Und ich habe mir so überlegt, ja, was ist eigentlich der Grund, warum Jesus das immer wieder sagen musste? Denken wir nicht dran? Ich dachte, wenn wir früh morgens so eine lange Woche haben und immer wieder morgens so zeitig aufstehen, dann möchte man lieber immer noch ein bisschen länger schlafen. Stimmt's? Es ist so schön zu schlafen. Es ist so schön auszuruhen. Noch ein bisschen länger, ja. Und du weißt, die Aufgaben warten. Der Tag hat angefangen. Und man liebt das so, so gemütlich, so eingekuschelt im Bett, ja. Sorglos zu sein, einfach die Augen zu schließen und mal nicht zu denken. Das ist so schön. Und das hat Jesus auch verglichen, mit diesem Schlaf, den wir manchmal so schlafen, mit dieser Müdigkeit und Trägheit im geistlichen Bereich. Für alle, die neu sind, diese Beziehung mit Gott startet, indem wir Jesus erkennen, dass er für uns alles getan hat. Und das kam mir im Lobpreis, in der Anbetung schon so richtig durch. Das hat etwas mit Glauben zu tun, dass wir Gott vertrauen, dass er dich sieht, dich persönlich sieht, dass er einen Plan für dein Leben hat und dass er dich ruft in diese Gemeinschaft hinein mit ihm, da wo Frieden ist, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist, das ist Reich Gottes. Das ist ein ganz anderes Prinzipien, ein ganz anderes Reich als das Reich dieser Welt. Ja, wir müssen immer irgendwie sehen, dass wir durchkommen in diesem Reich dieser Welt. Das ist schwierig oft, ja, und wir kämpfen und wir müssen überwinden. Aber bei Gott ist es eine andere Geschichte. Jesus liebt uns bedingungslos. Und wir können ihm vertrauen, dass er mit uns geht. Jesus ist der große Fürbitter. Er ist derjenige, der schon beim Vater die ganze Zeit für uns betet. Und er hat den höchsten Preis bezahlt, nämlich mit seinem Leben. Mit einem sündlosen Leben hat er uns gezeigt, dass wir zum Vater kommen können. Nämlich, dass wir stellvertretend dieses Opfer, das Jesus für uns getan hat, dass wir das annehmen und sagen, Jesus, ja, ich habe versagt. Ich habe immer wieder Mist gebaut. Ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht perfekt und ich wäre auf immer verloren. Aber du bist zur Sünde geworden für mich und deshalb darf ich zu dir kommen. Und Jesus nimmt das alles weg, komplett, wenn wir ihm vertrauen und das eintauschen. Und dann haben wir eine Beziehung, die ist gigantisch, die ist schön, die ist genial. Und wenn du dich zurückbesinnst an dem Tag, als Jesus in dein Leben gekommen ist, ist also ich kann mich bei mir erinnern, ich konnte hüpfen und mich freuen und diese Lasten sind runtergebrochen von meinem Leben. Aber das ist der Start, das ist der Anfang und dann geht es weiter. Und Gott ruft uns hinein, nicht nur, dass wir ab und zu mal so zu ihm treten und dann machen wir wieder unser Ding und dann laufen wir weiter. Und er möchte so eine enge Beziehung haben, er möchte Freundschaft. Ja, Freundschaft ist auch, dass er sich mitteilen kann, dass er auch das, was auf seinem Herzen ist, uns mitteilen kann. Und das hat Jesus getan mit seinen Jüngern, als er unterwegs war. Das ist nämlich genau diese Geschichte, aus der wir schon in der Begrüßung gehört haben, wachet, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Er war 3,5 Jahre unterwegs mit seinen Freunden, mit den Jüngern und hat mit ihnen alles geteilt. Und sie haben Jesus gesehen, wie er gigantische Wunder getan hat. Aber sie waren auch mit Jesus so im Vertrauten. Und er hat ihnen auch so Sachen gesagt gegen Ende seines Dienstes, von der Endzeit. Matthäus 24 zum Beispiel könnt ihr mal zu Hause lesen. Oder er hat ihn auch dann 2 Tage vor seinem Tod gesagt. Matthäus 24, 2. Ihr wisst, dass in 2 Tagen das Passa ist. Dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert, damit er gekreuzigt werde. Das hat er nicht allen gesagt. Das hat er seinen engsten Freunden gesagt. Mein erster Punkt ist Wachsein im Blick auf Gebet. Lasst uns mal den Text lesen aus der NGÜ in Matthäus 26, Vers 36 und folgende. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Und dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet. Für mich in Klammern, beim Sitzen schläft man nicht so schnell ein. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Und Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Und Jesus ging ein zweites Mal weg und betete, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen und sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf und lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist schon da. Ich finde das eine krasse Story, weil du spürst hier einfach diese Last, die Jesus trug, ja. Und er hat auf seine Jünger gesetzt die ganze Zeit und hat seine engsten Freunde in der tiefsten Stunde, die er erlebt hat, mitgenommen. Jesus ist wachsam geblieben und er kämpfte diesen Gebetskampf durch in dieser Nacht. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar, denn das war der Grund, warum er am Kreuz bestehen konnte und für uns diesen hohen Preis bezahlt hat, damit wir Frieden mit Gott haben. Er widerstand der Versuchung aufzugeben, obwohl alle ihn im Stich gelassen haben. Und er entschied sich für Gottes Willen. An anderer Stelle hat er mal gesagt, meine Speise ist es, den Willen Gottes zu tun. Wie hart muss das für ihn gewesen sein? Jesus ist der größte Wächter. Und ich bin so froh, dass er uns da ein Vorbild ist. Er ist der Fürbitter und er betet auch für uns. Nun war es so damals in dieser Zeit, das war genau diese Zeit des Passafestes, des jüdischen Festes, wo das Volk Israel an den Auszug aus Ägypten gedacht hatte. Wir erinnern uns, wenn das für euch neu ist, ja, damals in Ägypten, das war die letzte Nacht, wo sie in Ägypten waren, ja. Sie waren im Aufbruch und Gott hat ihnen gesagt, sie sollten ein reines, makelloses Lamm schlachten und es an die Türpfosten streichen, dieses Blut. Und das sollte sie schützen vor diesem Todesengel, der als letzte Plage in ganz Ägypten die Erstgeborenen schlug. Pharao hat sie nicht losgelassen und das hat bewirkt, dass durch diese Plage das Volk Israel in die Freiheit gelassen wurde. Das war sozusagen der Tag der Befreiung. Und wir können das in 2. Mose 12, Vers 42 nachlesen. Das war eine Nacht des Wachens und Gott hat es seinem Volk gesagt, dass sie jedes Jahr neu das Passafest feiern sollten zum Gedenken an die Befreiung. Da heißt es, eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, damit er sie aus dem Land Ägyptens herausführen konnte. Das ist diese dem Herrn geweihte Nacht, ein Wachen für alle Söhne Israels in ihren Generationen. Eine Nacht des Wachens. Und das war jedes Jahr, wurde gewacht. Das war dem Volk Israel bekannt, das war den Jüngern bekannt. In dieser Nacht wird gewacht. Das war ein Gedenken. Und Jesus wusste, dass er selbst dieses Passa, dieses reine, makellose Lamm sein würde. Und es war genau diese Zeit. Ich glaube, den Jüngern war das nicht so bewusst. Und sie waren einfach müde, hatten einen harten Tag und waren mit Jesus zusammen. Aber was das eigentlich bedeutet hat, was Jesus da gelitten hat, das haben sie erst im Nachhinein verstanden. Er sagte, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wie so oft wollen wir beten, wie so oft wollen wir dranbleiben, ja, aber wir kriegen es manchmal auch nicht hin. Und dann nehme ich mich voll mit rein. Es gibt manchmal so Situationen, ja, da kriegen wir eine Last für Menschen zu beten oder für Situationen. Ach, man müsste hier doch dabei sein oder mal gemeinsam beten. Und man ist einfach irgendwie müde, schwach. Nun können wir den Jüngern keinen Vorwurf machen. Erstens mal waren die Jünger noch gar nicht wiedergeboren in dem Sinne. Ja, Jesus hat ja noch nicht dieses Opfer gebracht. Er war noch nicht gestorben. Jesus lebte noch nicht in ihnen. Sie konnten noch nicht so richtig fit geistlich sein. Klar hatten sie vorher Lobpreis gemacht und haben gemeinsam das Abendmahl, das erste, gefeiert. Aber sie waren auch noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist, der uns ja hier volle Kanne Kraft gibt zu beten und zu wachen. Das hatten sie noch nicht. Erst am ersten Auferstehungstag sagte Jesus, empfangt Heiligen Geist in Johannes 20, 22. Und dann erst die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu Pfingsten, da war es ja vollkommen anders. Da ist die Gemeinde Jesu geboren und da war es ganz anders kraftvoll. Aber das war eine Nacht großer Schwachheit, auch für die Jünger. Und sie wurden angefochten. Und Jesus ruft hier auch uns auf, dass wir sagen, ey, komm, wir wollen mal wieder neu wachen und uns aufrappeln und mal schauen, was hält uns denn dafür ab, ganz nah einfach mit dem Gotteswillen zusammen zu sein und zu beten. Wir haben Jesus in unserem Herzen. Ich meine, ich hoffe die meisten, und du kannst das heute auch noch tun, dass du ihn einlädst. Und wir haben auch den Heiligen Geist. Und er hilft uns zu beten. In Hebräer 10, Vers 10, da können wir das lesen. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Male geheiligt. Er hat das für uns getan. Vers 14, denn mit diesem Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Was für eine Botschaft. Das bestätigt uns der Heilige Geist, der in uns lebt. Wie genial ist das? Und da können wir ganz neu einfach auch das neu ergreifen. Nun haben wir im Alten Testament, im Alten Bund auch viele Propheten gehabt, die uns ein riesengroßes Vorbild sind im Gebet. Ne? Der Daniel, ja, der hat trotz Anfeindungen dreimal am Tag gebetet und er wusste, dass er in die Löwengrube kommt und Gott hat ihn daraus gerettet. Und er hat trotzdem angehalten im Gebet. Ich finde es ziemlich krass. Oder Jeremia oder die Propheten. Wir können so viel davon lernen, weil sie hatten noch nicht diese Erfüllung, die wir haben, dieses Innenwohnen des Heiligen Geistes. Sie hatten das Wort, ja. Und Gott hat sich ihnen offenbart, aber wir haben Jesus direkt. Wir haben den Heiligen Geist. Genial ist das. Und ich habe mich für mich gefragt, so, warum bete ich so wenig? Oder warum bin ich manchmal so träge? Hier geht es ja um Wachsamkeit, ja. Wie oft bin ich müde geworden? Wie oft bin ich lau geworden? Oder habe ich mich angepasst und war zu beschäftigt? Römer 12 er sagt uns, seid brennend im Geist. Römer 12, Vers 12, haltet fest am Gebet. Wenn wir wissen, Gutes zu tun und es nicht tun, was sagt die Bibel da uns? Da ist es sogar für uns Sünde. Und gerade so diese Unterlassungssünden sind manchmal schlimmer als die Sünden, die wir so aussprechen und tun. Also man kann das nicht aufwiegen, aber denkt euch mal, was Gebet bewirkt an Wundern und was mangelndes Gebet eben nicht bewirkt. Ja, da bleibt so viel aus und Menschen werden geschädigt oder das Reich Gottes kann nicht so vorankommen und denke eigentlich, ach du Katastrophe, was ist da los? Wir brauchen doch dieses Brennen im Geist, damit Gott mit uns wirklich in die Puschen kommt, damit wir mit ihm das Reich Gottes nach vorne bringen. Und irgendwie bin ich da ein bisschen erschrocken, auch bei der Predigt, bei der Vorbereitung, dachte ich, oh, Gott wartet darauf, dass wir mit ihm auch seinen Willen tun. In Römer 12, Vers 1, da heißt es ja so schön, passt euch nicht diesen Maßstäben der Welt an, sondern prüft, worauf es ankommt. Nämlich den Willen Gottes zu tun, den guten, wohlgefälligen und vollkommenen. Durch Gebet bleiben wir wachsam, wir bleiben mit Gott verbunden, dass wir nicht überrascht werden von Versuchungen und unerwarteten Situationen, in die wir so reinschlittern. Ja? Im Gebet werden wir durch das Wort Gottes, das wir aussprechen, im Glauben gestärkt. Wir werden ermutigt. Wir werden in Gott sicher und wir werden innerlich friedevoll. Wir kriegen dieses Zeugnis, dass er treu ist. Und durch Gebet, durch einen kontinuierlichen Lebensstil des Gebetes, mit Gott bewahrt er uns in Schwierigkeiten, nicht vor Schwierigkeiten, sondern in schwierigen Situationen. Erhält er uns stark, macht er uns kühn, nimmt Ängstlichkeit und Ziellosigkeit weg. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Das hat Jesus gesagt, weil er wusste, dass Orientierungslosigkeit auf die Jünger kam. Jesus wurde verraten und alle flogen auseinander. Sie haben sich erstmal alle versteckt. In Kolosser 4, Vers 2 bis 3, da fordert Paulus die Kolosser auf und sagte, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung, und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden. Wacht und betet in Danksagung. Festhalten bedeutet hier, haltet fest im Gebet, im Griechischen proskateruntes. Das bedeutet so viel wie Beharrlichkeit, wie Ausdauer, wie Bestehen, ja. Haltet fest am Gebet. Und hier deutet das Wort darauf hin, dass wahrscheinlich die meisten nicht am Gebet festhalten, sonst würde das hier nicht geschrieben sein. Dass es eine positive Einstellung zum Gebet oft nicht gibt in den Gemeinden, sondern auch, das Wort sagt ja auch, dass wir konkret doch Zeit im Gebet verbringen sollen. Das eine ist die Haltung zum Gebet. Ach, schon wieder beten. Das ist ja langweilig. Das zweite ist, dass wir auch Zeit frei nehmen, damit wir mit Gott in Verbindung sind. Ich glaube, oft vergessen wir, dass es das Schönste ist, mit Gott Zeit zu verbringen. Oft vergessen wir, dass wir sogar wie ein Arm Gottes sind, der sich bewegt und Dinge passieren, wenn wir im Gebet sind. Wir vergessen, dass Gebet eben nicht langweilig ist, sondern dass es einfach richtig Spaß macht. In 1. Johannes 5, Vers 14, da lesen wir, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben. Bisschen kompliziert? Aber es heißt ja eigentlich im Klartext, dass wir, wenn wir beten, dass Gott uns hört. Bitte, so wird euch gegeben. Ganz, eigentlich ganz normal. Und dass wir schon dafür danken können, weil er es uns ja schon gegeben hat, dann haben wir das ja schon. Das bedeutet, wacht darin in Danksagung. Im Grunde genommen ist es das. Haltet fest am Gebet und wacht darin. Denn Gott hat ja schon das Gebet erhört, es ist noch nicht da. Wir haben das toll gesungen vorhin. Gott ist immer noch am Wirken, auch wenn wir es nicht sehen. Und dann wird es auch zustande kommen. Es wird, wir beten im Vaterunser so schön, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, genauso auch auf der Erde. Ja, genau das ist das. Und dann sagt er hier, wacht darin, dass Gott uns auch eine Tür des Wortes öffne. Und das ist dieses Entscheidende, denke ich auch, dass wir nicht nur am Gebet festhalten für unsere persönlichen Wünschchen, ich sage es mal jetzt so, Probleme, da gibt es mehr. Da gibt es mehr, nämlich, dass Menschen Gott noch gar nicht kennen, dass sie in ihrer Ausweglosigkeit noch nicht mal eine Antwort haben, dass es einfach, und um uns herum sehen wir es alle. Wir sehen es alle. Wir können es weinen. Und mit Gott zusammen da in Kampf zu kämpfen, im Gebet festzuhalten, in Danksagung, dass er eine Ernte hat, dass er Menschen erreichen will, dass er Herzen umdrehen will, dann brauchen die das Evangelium. Hier geht es darum in Kolosser 4, Vers 3, dass Gott uns eine Tür des Evangeliums öffne, Jesus zu verkündigen. Das ist nötig. Ohne, dass es gesprochen wird, das Evangelium, kann niemand glauben. Und du bist an deiner Stelle, wo ich nicht bin. Und Menschen kommen nicht alle in die Gemeinde, um das Wort Gottes zu hören. Wir sind wie lebendige Briefe. Und deshalb brauchen wir auch Gebet, damit Gott uns Türen öffnet, damit wir was sagen können. Denn oft sind die Menschen so zu, dass sie gar nicht hören wollen. Gar nichts. Ja. Aber Jesus liebt die Menschen. Er liebt dich. Du bist nicht umsonst hier in diesem Gottesdienst gerade, weil er hat einen Plan für dein Leben. Er möchte, dass es dir gut geht. Mein zweiter Punkt ist, wachen im Blick auf die Zeichen der Zeit, sie zu erkennen und vorbereitet zu sein für die Wiederkunft von Jesus. Jesus wird ein zweites Mal wiederkommen. Und diesmal nicht als Baby, sondern als auferstandener Herr. Und viele von uns wissen, dass die Zeit näher ist, als wir denken. Ich möchte mit uns die Stelle aus Markus 13, Vers 32 und folgende lesen. Das hat auch Jesus mit seinen Jüngern geteilt in der Zeit, bevor er verraten wurde. Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Hier sagt er wieder, seht zu und wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden nach seinem Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache, so wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob es abends oder Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder frühmorgens, damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Was ich aber sage, sage ich allen, wacht. Habt ihr mitgezählt, es waren 5 Mal, wacht. Was meinte Jesus? Im Grunde genommen sagt er hier, seid vorbereitet. Seid vorbereitet. Ich komme zu einem Zeitpunkt, wo niemand es denkt. Und er vergleicht diese Zeit mit einer Nacht, ja, wo man einschlafen kann. Und wo wir aber aufpassen, weil vielleicht, wir wissen es ja nicht, ob ein Dieb kommt. Nun ist Jesus kein Dieb, nein. Aber er bringt diesen Vergleich, weil ein Dieb ganz, ganz plötzlich kommt. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht unser Haus aus, unser Lebenshaus? Müssen wir da noch mal ein bisschen entrümpeln? Oder sind wir in freudiger Erwartung, haben schon den Kühlschrank vollgepackt für Jesus, den Tisch gedeckt, er darf kommen in unser Haus. Wir freuen uns, wir sind mega begeistert, wir sind vorbereitet. Und wir haben ja hier eingekauft schon für Notzeiten, ne? Wir sind vorbereitet. Ja. Sind wir fokussiert, dass Jesus kommen kann? Freuen wir uns auf ihn? Da denken wir, oh, nee, jetzt sollte er eigentlich noch nicht kommen. Ich muss erstmal die Bude auf Vordermann bringen. Ja, manchmal sind wir auch so zugemüllt von unseren persönlichen Problemen. Wir sind so beschäftigt. Meine Frage an uns heute Morgen ist, wo ist dein Herz mit Gott? Hat er die erste Priorität in deinem Leben? Oder ist dein Leben mit Jesus in eine Routine gekommen? Jesus sagt hier, wach auf, wach auf. Und er sagt das aus Freundlichkeit und Liebe, damit du nicht in Versuchung kommst. Es könnte Panik entstehen. Versuchung ist auch so eine Art Panik. So, du weißt dann nicht, was du machen sollst als erstes, ne, wenn Jesus kommt. Denkt an die Jungfrauen. Oh, ich habe kein Öl mehr, Hilfe, 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 der Bräutigam kommt. So soll es eben nicht sein. Ne? Du sollst vorbereitet sein. Psalm 27, Vers 4, da sagt der Psalmist, sucht mein Angesicht. Eins bitte ich, dass ich bleiben könnte im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn. Und Paulus sagt in Römer 13, Vers 8 bis 14, geht es wieder um das Wachen. Er gibt hier Anweisungen, wie wir leben sollen im Hinblick darauf, dass wir die Wiederkunft Jesu erwarten können. So seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Wie genial, ja? Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn da, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und dies tut doch als solche, die die Zeichen der Zeit erkennen, damit ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Rettung ist Jesus, ne? Dass er kommt. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Er bezieht sich hier auf diese Stelle mit der Nacht. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Und lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Wie einfach. Und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Hier zum Schluss steht wieder etwas von wach werden, aber das Falsche wurde wach. Ach du meine Güte. Ja, wir wollen ja, dass wir innerlich, dass wir geistlich wach werden und nicht irgendwie Blödsinn in uns wach wird. Das wollen wir nicht. Also Aufwachen bezieht sich hier auf unseren Lebensstil, auf unsere Vorbereitung mit Jesus zu leben, auf unsere Liebe zu den Menschen, ja, dass wir mit Jesus korrekt leben. Und das können wir einfach nur mit dem Heiligen Geist. Wir können nicht alleine irgendwas richtig machen, sondern wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft. Und das bedeutet auch, dass wir unsere Sünden bereinigen. Wir hatten jetzt Glaubensgrundkurs das Thema, dass wir unser Leben bereinigen sollen. Das ist immer ein aktuelles Thema, immer und immer wieder. Weil oft müllen wir uns zu und wir wissen es gar nicht. Ne? Oder mal so ein Grundreinigungsputz jedes Jahr, das finde ich cool, im Haus. Das brauchen wir auch in unserem Leben. Dass wir uns reflektieren. Wo stehe ich denn eigentlich? Und dass wir auch, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass wir auch mal sagen, was wir falsch gemacht haben. Vielleicht auch mal mit jemand anders sagen, ey, ich muss dir mal was sagen, komm, lass uns mal gemeinsam beten, ich muss mal hier aufräumen. Und dann beten wir füreinander und dann ist die Sache aus der Welt und Jesus hat uns vergeben. Müssen wir das mit uns rumschleppen, wo wir doch eigentlich wissen, dass Jesus für uns gestorben ist? Das ist eigentlich hirnrissig. Das ist totaler Quatsch, ja. Wir wollen doch mit Jesus aufrichtig und in Reinheit leben, damit wir bereit sind. So, zu meinem dritten Punkt. Wachen im Festhalten des Wortes Gottes, dass wir feststehen im Glauben und im Bekennen des Wortes Gottes. Meine Frage an uns heute, liebst du Gottes Wort? Ist es dir wichtig, was Gott sagt in seinem Wort? Oder willst du bloß so ein heiliges Wort empfangen im prophetischen Bereich? Oder ja, beschäftigst du dich damit? Wenn du Gottes Wort liest, dann liebst, dann beschäftigst du dich damit ja auch. In Sprüche 4, Vers 4, da sagt hier der Schreiber, dein Herz halte meine Worte fest. Welche Worte halten wir fest? So mal in Klammern. Manchmal halten wir Worte fest, wo andere uns gepiesackt haben, uns geärgert haben. Die halten wir fest und müllen da durch unser Herz zu, dass Gott das Wort irgendwie aus uns herauspotzelt, aus unserem Herzen. Aber das ist nicht richtig. Was sagt die Bibel hier? Halte meine Worte fest. Ja? Wir sollen Menschen vergeben, denn wir kämpfen ja nicht gegen Menschen, sondern der Feind greift uns an und auch benutzt auch zufällig mal Menschen dazu. Und das ist immer wichtig, dass wir da wieder loslassen, ne? Immer und immer wieder. Das ist eine tägliche Übung, würde ich sagen. Letzten Sonntag auch. Wie oft sollen wir vergeben? 70 mal, 7 Mal. Genau. Du brauchst Platz in deinem Herzen für Gottes Worte. Mach dein Herz weit für seine Worte. In Sprüche 4, Vers 22 lesen wir, achte auf meine Worte und neige dein Ohr zu meinen Reden und lass sie nie, hörst du zu? Lass sie nie von deinen Augen weichen und bewahre sie im Innersten deines Herzens. Warum? Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Wie cool ist das denn? Heilsam ihrem ganzen Leib, Leben für Menschen, die sie finden. Ja, ist das Wort Gottes nicht da? Ich habe doch eine Bibel zu Hause. Reicht das nicht? Wo soll das Wort Gottes hinein? Ins Herz, ja, in unser Innerstes. Habt ihr das gemerkt? Hier geht es einige Male darum, dass wir etwas tun. Wir sollen auf das Wort achten. Wir sollen unser Ohr neigen. Wir sollen niemals von unseren Augen das Wort weichen lassen. Das heißt, wir sollen es lesen. Ja? Unser Ohr soll Gottes Wort hören. Und wenn du es dir selber so sagst und vorliest, da passiert nämlich was, ja? Dass es in unser Innerstes des Herzens rutscht und dann kann man es erst bewahren. So läuft es einfach. Ja, im Klartext heißt das, beschäftige dich mit Gottes Wort, nicht nur beiläufig. Mal schnell, früh, stille Zeit. Oh, ich bin da so müde, schnell noch einen Kaffee trinken. Ach, schnell ein Wort, ja. Alltag, ne? Genau. Oder kurz vorm Schlafen gehen. Mal ganz schnell noch. Und manche schaffen das noch nicht mal. Aber wie viel laden wir in uns hinein an Nachrichten, Medien, schnell mal hier aufs Handy geguckt und ach, schon wieder eine neue Nachricht. Ach du meine Güte, Corona. Ach du meine Güte, was macht ihr alles? Aber Wort Gottes, ehrlich, vergessen wir dann manchmal, ne? Und dann wird alles andere so groß und das Wort Gottes ist so klein. Und dann kommt man in die Gemeinde, ich habe solche Sorgen. Hilfe, ich ertrinke. Schaffe dir eine Qualitätszeit mit Gott, mit seinem Wort. Studier mal richtig das Wort. Lies mal so mal am Stück ein paar Kapitel. Unterstreich dir das. Hol dir ein paar Stifte und mach es zu einer Lieblingszeit für dich. Lies das Wort Gottes betend. Lies es. Höre die Predigten an, wenn du mal nicht in den Gottesdienst kommen kannst. Ich sage nicht, dass du es nicht solltest, aber wir sind manchmal im Schichtdienst oder sind andere Sachen, ja? Dann hör dir unter der Woche Gottes Wort an. Singe das Wort Gottes, meditiere darüber, lies es dir laut vor, denke darüber nach. Und dann kommt Gottes Wort. Plötzlich hast du eine Offenbarung. Du entdeckst, hey, das meint ja mich. Plötzlich merkst du, Gott liebt mich. Wahnsinn. Da gehe ich weiter. Ne? Er hört Gebet. Das kommt nicht einfach so. Es kommt, wenn wir uns damit beschäftigen. Denn diese Worte sind das Leben denen, die sie finden und sie sind heilsam ihrem ganzen Leib. Ich habe so gedacht an den Goldsucher, der hat sich aufgemacht, vielleicht hat er alles verkauft, Sigis Vater hat das auch gemacht am Anfang des letzten Jahrhunderts. Er ist auf Goldsuche gegangen, hat alles verlassen, nach Amerika gegangen, ja, und hat alles auf eine Karte gesetzt und wollte Gold suchen. Wenn wir mit dieser Haltung Gold suchen, ich glaube, dass wir Gold finden, nämlich sein Wort, Goldstücke, die unser Leben reich machen. Und das will Gott, ja, nicht nur für uns, sondern dass wir Gottes Worte bewahren, auch dass er mit uns über Dinge sprechen kann, die ihn bewegen. Hast du gewusst, dass Gott die Menschen hier in Ostdeutschland liebt? Und dass er einen Plan für jeden Menschen hat? Dass er alle mit hineinnehmen will in sein Reich? Aber dass das auch mit dir und mir zu tun hat, dass wir beten und dass wir sein Wort kennen, dass wir seine Pläne kennen? Und dann Gott daran erinnern. In Jesaja 62, da lesen wir Vers, glaube ich, 6 und 7, die ihr den Herrn erinnern sollt, lasst ihm keine Ruhe und lasst euch keine Ruhe, bis er alles getan hat, was er über Jerusalem, über Zion ausgesprochen hat. Zion ist auch ein Bild für die Gemeinde. Wir sollen den Herrn erinnern, nur bloß mal an was, wenn wir nicht wissen, wenn wir nicht wissen, was er gesagt hat. Gott will, dass wir sein Wort kennen, dass wir seine Pläne kennen. Und dann obendrein, habt ihr schon mal gehört, so von prophetischer Rede, sagt er uns auch noch sowas, so ganz spannend, Rema-Worte. Aber das kann eigentlich nur passieren, wenn wir Zeit auch in der Bibel verbringen, mit ihm Zeit haben. Er möchte mit uns regieren. Wie sollen wir das machen später, ehrlich? Jesus hat einen Plan, mit uns gemeinsam hier etwas zu bewirken im Gebet. Und wir sollen ihn erinnern an seine Worte. Finde Gottes Worte, dass sie in dir ein Dynamit erzeugen. Ja? Zum Beispiel, wenn du jetzt an Corona denkst oder an irgendwas anderes, ja. In Psalm 91, da steht, wenn 1.000 fallen zu deiner Rechten und 10.000 zu deiner Linken, es wird dich nicht treffen, nee, dich nicht. Wir haben Mittwochabend, da ist im Gebetsabend studiert und wir fanden das mega cool. Es ist wichtig, dass wir Goldstücke sammeln für unser Leben, damit wir stehen. Wachet im Gebet und in Danksagung. Und bittet den Herrn, dass er uns eine Tür öffne, das Evangelium zu sagen. Gott erinnern, das ist Gebet. Die Bibel lesen und mit ihm zusammen reden, das ist Gebet. Lobpreis zu machen, das ist Gebet. Unser Herz ihm mitzuteilen und auszuschütten, das ist Gebet. Gemeinsam zusammenzukommen. Für diese Stadt und Region, für dieses Land, das ist Gebet. Wenn du seinem Willen betest, das ist Gebet. Wenn du sein Wort kennst, wenn wir sein Wort kennen, dann ist das eine unendliche Power, die freigesetzt wird. Wir haben das gestern Abend im Anbetungsabend erlebt. Das war so eine Freiheit, so eine Einheit. Wir waren so verbunden, das war richtig schön. In Jeremia 1, da heißt es, da sagte Gott zu den Propheten, ich will wachen über meinem Wort, es auszuführen. Wenn wir sein Wort kennen und es lieben und es ihm sagen, Gott wacht darüber, es auszuführen. Das ist dann nicht mehr unsere Geschichte. Wir erinnern ihn, wir sagen, Herr, du hast gesagt. Und dann wird Gott es tun. Wir sind sozusagen seine Mitarbeiter, seine Vertrauten. Wir laufen mit ihm zusammen und wir bekennen das Wort und dann kommt Glaube. Glaube kommt nämlich erst, wenn sein Wort in uns Herzen hineinfällt und wenn wir es festhalten. Und dieser Glaube, den kann niemand, den kann ich nicht für dich aufbauen. Den kannst du nur selber Ja, ich meine, der Heilige Geist ist beteiligt, das ist schon wahr. Aber du brauchst schon auch diese Entscheidung, ich will Zeit verbringen mit ihm. Ich brauche diese Worte, damit Glauben entsteht. Also es läuft immer mit Gott und uns zusammen. Ja? Und deswegen ermuntere ich uns, mal Hebräer 10, Vers 29 und folgende Verse nochmal so zu hören, als Auferbauung, was Jesus für uns getan hat und wie wir zu ihm kommen können. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet. Also er ist für uns gestorben, ne? Durch den Vorhang hindurch, und das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe, hört ihr, ungeteilter Hingabe und vollem Vertrauen und voller Zuversicht vor Gott treten. Ungeteilte Hingabe, voller Vertrauen und voller Glauben, voller Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut von Jesus besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Hey, kein schlechtes Gewissen mehr. Wir können einfach mal durchstarten zu Gottes Gegenwart, in Gottes Gegenwart hinein. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ich erinnere an die Taufe, ja. Aber Jesus hat uns frei gemacht und gewaschen vom schlechten Gewissen. Vers 23, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten. Hier geht es wieder um Festhalten, merkt ihr das? Festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen, am Bekenntnis der Hoffnung festhalten, ohne zu wanken, steht in der Elberfelder. Denn Gott ist treu und er hält, was er zugesagt hat. Habt ihr das gehört? Gott ist treu und er hält, was er zugesagt hat. Nochmal, Gott ist treu und er hält, was er zugesagt hat. Und er sagte, deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich es angewöhnt haben sogar, sondern dass wir einander ermutigen gegenseitig. Hallo, bist du auch da? Toll. Oh, ich habe jetzt was Starkes erlebt. Und dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Warum? Umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, sagt Paulus schon damals, der Tag näher gerückt ist, als an dem Tag, an dem der Herr wiederkommt. Der Tag ist schon näher gerückt, an dem der Herr wiederkommt. In 1. Korinther 16, damit abschließend, Vers 13 bis 14, da sagt Paulus zu den Korinthern, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark und alles unter euch geschehe in Liebe. Alles unter euch geschehe in Liebe. Was nehmen wir heute mit? Wachsam im Gebet zu sein. Ein Lebensstil des Gebetes, uns ganz neu zu vergegenwärtigen und Gott zu bitten, dass er uns dabei hilft. Wir haben den Heiligen Geist. Wachsam darin zu sein, vorbereitet zu sein, dass Jesus wiederkommt, tatsächlich. Und einen Lebensstil zu leben, der Gott gefällt. Und wachsam zu sein, indem wir Gottes Wort anschauen, festhalten, bewahren und beten. Und wachsam zu sein für seine Worte, die er in uns hineinschreibt und sie auch ihm wieder erinnern zu sagen. Was ist dein nächster Schritt heute? Wir reden von Next Step. Vielleicht hast du das heute zum ersten Mal gehört und hast gesagt, oh, das war ganz schön viel. Volle Dröhnung, was kann ich mitnehmen? Dein Schritt Nummer eins, wenn du Gott noch gar nicht kennst, ist, dass du wissen sollst, Jesus liebt dich von ganzem Herzen und er hat einen Plan für dein Leben und er möchte mit dir in Beziehung treten. Und das geschieht dadurch, dass du ihn einlädst und sagst, Jesus, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und sei mein Herr. Mach aus dem Chaos ein wunderbares Leben und stell mich auf die Füße. Nimm alle Schuld von mir weg, mach mich frei von den Sorgen von allen und schenk mir ewiges Leben. Und das ist einen Tag des Jubels, wenn du das tust. Und das wollen wir gerne beten in einigen Augenblicken. Aber vielleicht hast du auch einen anderen nächsten Schritt, den du mit in die Woche nehmen willst. Vielleicht sagst du, oh, ich möchte irgendwie mein Leben bereinigen. Ich möchte wirklich Dinge bekennen, auch vielleicht vor einem Menschen des Vertrauens und möchte wirklich mein Leben in Ordnung bringen, vor Gott und vor Menschen. Und du wurdest erinnert an Dinge, vielleicht auch da, wo du müde geworden bist, auch im Gebet, wo du träge geworden bist, wo dir Dinge wichtiger waren als Gottes Wille, dann lade ich dich dazu ein, dass du das im Gebet ihm sagst. Vielleicht hat dich das auch angesprochen, dass du in seinem Wort mehr studieren solltest, dass du seine Worte kennen willst. Also meine Bibel ist so dick, ja, ich kann nicht alles. Ich will das neu entdecken. Also mich spricht das persönlich selbst auch an. Und ich lade dich ein, wirklich da vielleicht mit Gott auch zu ringen und zu sagen, Herr, wo hab ich Qualitätszeiten, die ich noch nicht sehe? Mach mir Zeit frei mit dir. Oder vielleicht, dass du sagst, ich will mehr beten. Ich will mich treffen mit Freunden, dass wir gemeinsam durchstarten. Das soll doch wichtiger sein, als mein Hobby zu frönen. Das kannst du auch, ja. Aber ich meine, vielleicht kann man das ja auch verbinden. Aber genau, dass du Qualitätszeiten hast, Gott anzubeten, mit ihm Zeit zu verbringen und einfach dein Herz mit ihm zu teilen. Und vielleicht, und ich bin mir ziemlich sicher, will dich Gott dann überraschen und dir Sachen sagen, die du noch gar nicht weißt. Lass uns beten zusammen. Und ich lade dich ein, wenn du hier bist heute Morgen und dieses Evangelium gehört hast, diese gute Nachricht. Und ich möchte dir Gelegenheit geben, wirklich auch dieses Gebet mitzusprechen. Und ich lade uns als Gemeinde dazu ein, das einfach auch mitzutun, zur Unterstützung, Jesus einzuladen und in Kontakt zu kommen mit ihm. Herr Jesus Christus, danke, dass ich dein Wort gehört habe. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich, dass du dich mir zeigst. Nimm alles Schlechte und Böse aus meinem Leben. Du siehst alle Verletzungen. Und ich komme zu dir, wie ich bin. Nimm mein Leben und stelle es auf die Füße. Wasche mich rein mit deinem Blut. Und sei du mein Herr. Ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind bin. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, dass ich so leben kann, wie es dir gefällt. Danke. Amen. Und ich lade dich ein, einfach jetzt in der Zeit, wo wir das abschließende Lied singen, wirklich auch nochmal mit Gott ins Gespräch zu kommen, über diese Punkte, die ich gerade angesprochen habe. Gott möchte, dass du durchstartest, dass wir ein ganz anderes Bewusstsein bekommen, mit ihm zu leben. Und ich glaube, dann geht die Post ab, nicht nur in deinem Leben. Ich glaube, Jesus freut sich riesig dann über dich und er freut sich auch darüber, dass er dir zeigen kann, wie genial er ist.